Letztes brauche ich noch. Jetzt. Ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Ach, schön, da zu sein. Es ist echt so toll, dass wir nur Gottesdienst haben dürfen. Die Zahlen, die steigen ja. Und die gehen jetzt gerade richtig ab. Und ich bin so froh, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern. Und darum möchte ich euch ermutigen, dass ihr unsere Zettel ausfüllt, und wir möchten so auch alle Vorgaben bestmöglich erfüllen, damit wir so lange wie möglich uns nur treffen können. Amen. Seid ihr auch dafür? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Tage, Psalm 91 ist immer aktuell, und ich halte mich immer da an Vers 10, wo es heißt: So begegnet dir kein Unglück und keine Plage nahe deinem Zelt. Und das spreche wirklich aus für uns. Und ich möchte wirklich ermutigen, dass du weißt, dass der Herr ist mit dir, er beschützt dich. Und ich möchte echt, dass wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, und wir werden echt Großartiges erleben. Ich darf heute mit euch wieder ein Wort teilen, und es wird ein zweiter Teil werden von Körper, Seele, Geist, von dem, was ich vor 2 Wochen geredet habe. Und ich werde noch ein bisschen wiederholen, wenn du vor 2 Wochen nicht da warst. Und worum es mir heute geht, ist, dass wir echt zunehmen an Offenbarung und Erkenntnis, was uns die Bibel offenbart, wer Gott ist und wer wir sind, und dass dadurch echt so ein riesengroßer Segen in unser Leben hineinkommt. Und ich möchte jetzt zu Beginn noch beten. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du die Geheimnisse Gottes uns offenbarst. Ich danke dir heute für dein Werk, dass du meine Worte verwendest, dass sie Erkenntnis und Offenbarung bringen, dass dein Wort ist wie ein Hammer, der was Felsen zerbricht. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns veränderst, von innen nach außen, zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen. Denn die große Tragik, was es gibt, möchte lesen in Hosea 4,6, das heißt: Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Dieser Bibelvers, der ist so bezeichnend und so, wow. Mein Volk, es geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Wenn wir nicht die rechte Erkenntnis haben von den Zusammenhängen, dann werden wir zugrunde gehen. Eine große Tragik zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, ist diese gesamte Corona-Debatte oder Corona-Krankheit und all das, was damit zusammenhängt, was vieles mit dem verursacht ist, weil wir haben keine Erkenntnis noch. Was ist es jetzt? Was hat es mit diesem Virus auf sich? Und es hat es nur, das macht auch den riesen Unterschied zu allen anderen Krankheiten, sei es mit einer Grippe oder Schnupfen oder andere. Sobald wir Erkenntnis haben, wie die Zusammenhänge sind und es eine Lösung gibt, dann kann man dem begegnen. Aber sobald wir keine rechte Erkenntnis haben, dann sind wir wirklich ausgeliefert den ganzen Umständen. Und wie viel mehr möchten wir Erkenntnis haben um den Aufbau des Menschen, wie wir aufgebaut sind? Und zwar, die Bibel gibt uns Einblick, wie der Mensch aufgebaut ist und welche Zusammenhänge das gibt. Und ich möchte nochmal 1. Thessalonicher 5,23 lesen, was wir auch letzte Woche gelesen haben. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, und möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich nenne diesen Bibelvers, das ist der Röntgenblick Gottes. Dieser Bibelvers, er gibt uns einen Einblick, wie der Mensch aufgebaut ist in diese 3 Komponenten, Geist, Seele und Leib. Ein anderes Wort auch für Körper. Und ich habe das letzte Woche schon einmal so schematisch dargestellt, ist nicht vollständig, also es gibt verschiedene Darstellungen, das ist nur eine, wie man das darstellen kann. Und zwar, wir haben den Körper, der was in Kontakt tritt mit der sichtbaren Welt. Wir haben die Seele, unsere Gefühle, unsere Wille, unsere Entscheidungen. Und dann unser Geist, der was unsere Verbindung mit Gott ist. Und was jetzt der Unterschied an dem ist, möchte ich in einer einfachen Frage euch zeigen. Und ich frage, wie geht es dir? Dann beantwortet man zu 99,9% ja gut. Und wenn du gut sagst oder wenn ich sage oder wenn ich mit anderen Leuten im Gespräch bin und ich sie frage, wie geht es dir? Dann sagen sie, na, mir geht's gut, mir geht's körperlich gut. Meistens heißt es, ich bin gesund. Wenn sie sagen, mir geht's nicht gut und du fragst einmal, was geht's dir, dann sagen sie dir nicht von deinen Problemen, was sie in der Kindheit gehabt haben, sondern dann erzählen sie, dass sie schlecht geschlafen haben, dass sie ihren Fuß umgeknackst haben, dass sie Rückenschmerzen haben. Also wenn du jemanden fragst, wie geht es dir, bekommst du einen Status über den Körper. Das ändert sich, wenn ich die Frage, wie glücklich bist du oder wie zufrieden bist du? Mit dieser Frage bekomme ich schon viel mehr eine Auskunft, wie es deiner Seele geht. Ich kenne jemanden, der was immer fragt, und wie zufrieden bist du? Und es ist immer so ein unangenehmes Gefühl, weil du musst so einen Status von deiner Seele abliefern. Weil deine Zufriedenheit und dein Glück beschreibt sehr gut, wie es deiner Seele geht. Könnt ihr mir folgen? Wie ist es nun mit unserem Geist? Um den Geist wirklich zu erfahren, könnte man fragen, hast du Frieden? Wie geht es denn mit dem Frieden Gottes? Hast du Freude? Das sind Kennzeichen von dem Geist, der was in uns ist. Und ich möchte heute noch mal mehr, das letzte Mal habe ich viel über den Körper geredet, viel über die Seele, und ich möchte heute noch mal mehr über den Geist reden, damit wir Klarheit haben, was der Geist Gottes ist. Und zwar, was der Geist Gottes ist und was die Frucht des Geistes ist, das lesen wir in Galater 5,22. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Wenn ich in einen Garten gehe, ich bin kein Gartenprofi, ich kann keinen Unterschied erkennen, ob jetzt ein Zwetschgenbaum ist oder ein Kirschbaum oder ein Apfelbaum, nur von außen. Aber spätestens, wenn da eine Kirsche oben hängt, dann weiß ich, okay, das ist ein Kirschbaum. Und wenn da der Apfel und der Birnenbaum nebeneinander steht, kann ich es nicht unterscheiden. Aber sobald da eine Frucht dran hängt, dann weiß ich, okay, das ist ein Apfelbaum und das ist ein Birnenbaum. Und so geht es uns auch mit dem Geist. Es ist oft schwierig, was ist der Geist, aber an der Frucht kannst du erkennen, was der Geist ist. Und das, hier haben wir eine ganz exakte Auflistung, was der Geist in uns ist, an der Frucht. Und das Interessante ist, die Frucht des Geistes. Es sind nicht die Früchte des Geistes, kein Obstsalat. Es ist die eine Frucht. Und mit all diesen verschiedenen, man könnte sie als Facetten beschreiben. Es ist ungefähr so wie mit dem Licht. Wenn du Licht hast, dann meinst du, okay, das ist klares, weißes Licht. Aber spätestens, wenn du einen Regenbogen siehst, dann siehst du all die Facetten, was eigentlich in dem Licht drinnen sind, all die verschiedenen Farben. So kannst du auch Licht aufspalten, das gesamte Spektrum nennt man es. Und so ist auch mit der Frucht des Geistes. Es ist eine Frucht, aber es hat verschiedene, ein großes Spektrum an Eigenschaften und Attributen, die was wir da aufgelistet haben. Die Erkenntnis von unserem Geist ist so gravierend und vielschichtig und unglaublich. Wenn wir keine Erkenntnis haben, dass wir einen Körper haben, eine Seele und einen Geist, dann werden wir uns mit dem Lesen des Wortes Gottes so schwierig tun. Wir lesen zum Beispiel in Philipper 4,4 ein Bibelvers, was man oft schon gehört hat, freut euch alle Zeit. Wenn die Bibel uns sagt, freut euch alle Zeit, dann gibt sie keine seelische Anforderung, okay, ich muss mich jetzt zusammenreißen, Freude zu haben. Es ist das Gleiche wie ein Apfelbaum oder ein Birnenbaum, der wird sich nicht anstrengen, eine Birne rauszudrücken. Es ist einfach die Frucht eines Baumes. Wenn die Bibel sagt, freut euch alle Zeit, dann beschreibt sie, dass in unserem Geist Freude alle Zeit da ist. In unserem Geist ist die Frucht Gottes, die Frucht des Geistes abgelegt und wir haben dadurch immer Zugang zu all dem. Wir haben freien Zugang zur Liebe. Wir sind gesegnet, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Wir haben Zugang zur Freude, wir haben Zugang zum Frieden. Zu all dem haben wir freien Zugang in unserem Geist. Wir haben Zugang zur Freundlichkeit, zur Güte, zur Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, so ein wunderbares Wort, auch Selbstkontrolle. Wir sind nicht mehr dem Diktat der Seele unterworfen und haben durch unseren Geist wieder Selbstkontrolle erlangt. Aber der Flaschenhals oder sozusagen, wo es stecken bleibt, ist unsere Seele. In unserem Geist ist all das abgelegt, ist alles durch den Heiligen Geist in unser Leben hineingekommen. Aber die Seele ist ungefähr so wie dieses Ventil. Je nachdem, wie weit oder wie das offen oder geschlossen ist, bestimmt es, welche Auswirkungen es in unser Leben hat. Ich möchte drei wesentliche Funktionen von unserem Geist aufzählen. Es sind nicht die, es gibt nur mehrere, aber das sind für mich so die wesentlichen. Das erste ist Anbetung. In Johannes 4,24, da steht: Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das hat Jesus zu der Frau, zu der samariterischen Frau am Brunnen gesagt. Und das ist eigentlich gesamt gesehen eigentlich der größten Bibelversen, die größte Offenbarung über Anbetung. Da heißt, Gott ist Geist, das wissen wir schon, denn nur durch unseren Geist können wir Gott als Geist in Verbindung treten. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Anbetung ist die höchste Aktivität, die was ein Mensch machen kann. Es ist die innigste und schönste und ehrfürchtigste Haltung und Beziehung, die man mit dem lebendigen Gott haben kann. Es ist die größte Bestimmung in unserem Leben, Gott anzubeten. In alle Ewigkeit werden wir vor Gott stehen und sagen, heilig, heilig bist du. Wir werden uns mit einklinken in den himmlischen ewigen Chor und werden unsere höchste Bestimmung erfahren. Es ist unser großes Vorrecht, hier auf dieser Erde Gott anzubeten. Die höchste Aktivität, was wir machen können, ist ein Ausdruck von der Furcht Gottes, ein Ausdruck der Ehrfurcht Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, Gott anzubeten. Dass ihr die Zeit nutzt hier im Gottesdienst zu Hause. Es ist die Sehnsucht unseres Geistes, Gott anzubeten. Das zweite, eine zweite Funktion von unserem Geist ist Gemeinschaft mit Gott. Wir können schon aus diesem Bibelvers den Gottes Geist, das heißt, wenn wir Gemeinschaft, Beziehung mit Gott haben möchten, verbindet sich unser Geist mit Gottes Geist. Und das lesen wir in 1. Korinther 6,17. Wer aber den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ein Begriff, was wir eigentlich kennen, wenn die Bibel die Ehe beschreibt, dass zwei Menschen werden eins, werden ein Fleisch werden. Aber da heißt es, wer dem Herrn anhängt, wird ein Geist mit ihm, wird innige Gemeinschaft, Einheit mit Gott erleben. Gemeinschaft mit Gott. Die Basis von Gemeinschaft ist Kommunikation. Du kannst, wenn ich mit dir Gemeinschaft habe, wird sich das ausdrücken in dem Sinne, dass wir miteinander reden. Gemeinschaft ohne Kommunikation ist sehr komisch. Ist eigentlich keine wahre Gemeinschaft. Ist eigentlich nebeneinander existieren. Aber Gemeinschaft zeichnet sich aus durch Kommunikation. Jetzt wäre es ja doch voll gigantisch, wenn es eine geistliche Kommunikation geben würde. Wenn unser Geist mit Gottes Geist kommuniziert, würde da was passieren? Gemeinschaft. Und die Bibel nennt es Beten im Geist, Sprachengebet. Beten im Geist ist Gemeinschaft mit Gott. Es ist die Kommunikation unseres Geistes zum Geist Gottes. Wenn Geist zu Geist redet, sagt die Bibel, dann ist es für den menschlichen Verstand nicht verständlich. Warum? 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Der Geist Gottes, was der spricht, das kann der natürliche Mensch nicht erfassen. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 14, Das heißt, wenn unser Geist betet, dann ist der Verstand fruchtleer. Und ich möchte auch alle ermutigen, die was letzte Woche Gebet empfangen haben, wo der Hans gebetet hat für dich. Ich möchte wirklich euch ermutigen, dass ihr dran bleibt, im Geist zu beten. Ich weiß nur bei mir, wo ich das angefangen habe. Ich wollte das unbedingt haben. Ich war immer schon fasziniert von dem. Und ich habe das empfangen durch ein Kinderbuch, das was das beschrieben hat. Und ich war zu Hause und ich habe zu Beginn nur eine Silbe bekommen. Aber das war genug. Ich bin dann auf und ab im Zimmer nur das eine Silbe geredet. Und es war wie, ist dann immer mehr geworden. Es ist wie eine Sprache, die was dann mehr und mehr wird. Das heißt, Gemeinschaft ist eine Funktion des Geistes. Und das Zweite, lesen wir da schon, das ist Offenbarung. 1. Korinther 2,14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Eine wahre Offenbarung Gottes ist nur durch unseren Geist möglich. Als Petrus zu Jesus gesagt hat, du bist der Christus, hat Jesus zu ihm gesagt, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Vater. Wenn du Jesus erkennst, ist es ihn als Messias, wenn du ihn anerkennst als Herr und Erlöser, es ist Beweis dafür, dass du eine geistliche Offenbarung Gottes bekommen hast. Es ist kein rationeller Vorgang, es ist kein, wo man sich hinsetzt, okay, Plus und Minus. Die Erkenntnis Gottes ist ein Wirken des Geistes Gottes. Nun, unser Geist, jetzt habe ich aufgelistet, wie wunderbar der ist, was der alles kann, wie wir da gesegnet sind, wie er vom Neuen geboren ist. Aber wie schon davor gesagt, wie kommt das jetzt alles in unser Leben an? Und das große Drama, was es gibt, ist, dass Gott hat für uns ein Leben bestimmt im Geist, aber es zieht uns immer wieder hinunter auf diese niedrigere Ebene der Seele, die was beeinflusst wird durch die fünf Sinne, die was beurteilt, was erkenne ich, was weiß ich, was fühle ich, was denke ich. Aber es ist automatisch ein Leben der Niederlage. Du bist eins zu eins abhängig von deinen Umständen, von deinen Situationen, abhängig von Sorgen und Ängsten. Und Gott möchte uns hochheben in diese neue Ebene von Leben, ein Leben im Geist. Ein Leben, das was durch Jesus Christus möglich geworden ist. Und es ist das Bestreben des Feindes, uns immer wieder auf diese seelische Ebene herunterzusehen. Und wie das passiert, sehen wir an der Versuchung von Eva. Der Klassiker, weil die Taktik des Feindes ist immer die gleiche. Die hat sich seit Adam und Eva nie verändert. Das heißt, wenn man das erste Beispiel erkennt, weiß man auch alle anderen. Und ich möchte kurz mit euch das lesen. Wie konnte es passieren, dass Adam und Eva, die was in perfekter Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, sie hatten keinen Mangel, sie hatten alles, sie hatten das Paradies. Und wie konnte es passieren, dass sie all das geopfert haben und verloren haben? In der gleichen Weise auch für dich und für mich als Kind Gottes. Wie passiert es, dass wir nicht in unserer hohen Bestimmung leben als Kind Gottes und uns hingeben der Versuchung, was der Feind in unser Leben bringt? 1. Mose 3,1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Okay, was fällt dir auf? Selbst die Schlange verwendet das Wort Gottes. Sie kommt nicht, der Feind, er kommt nicht mit Dingen, die was so weit weg sind, sondern es kommt so seicht und so unterschwellig und beginnt mit einem kleinen Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? Es beginnt mit einem kleinen Zweifel. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an jenem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Nun hat die Schlange das Wort Gottes verdreht und der kleine Wort, das was begonnen hat mit dem Zweifel, ist zu einem Unglauben geworden, zu dem Glauben von einer Lüge. Und das Stichwort, so hat die Stolperfalle oder da, wo es eigentlich losgeht, ist dieses Wort. Und die Frau sah. Ab dem Zeitpunkt, wo die Frau nicht mehr nach dem Geist gelebt hat, sondern auf die seelische, auf die körperliche Ebene heruntergegangen ist, begonnen hat, mit dem, was sie sieht, zu beurteilen, hat der Fall eigentlich schon begonnen. Bis hierhin ist eigentlich noch nichts passiert. Aber sobald die Frau auf seelischer, auf körperlicher Ebene beurteilt hat, ist der Fall, hat der Fall begonnen. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Alles Eigenschaften, was die Seele und den Körper ansprechen. Dass der Baum gut zur Speise, dass eine Lust für die Augen, dass er begehrenswert war. Wir müssen verstehen, das Wesen von Sünde ist nicht Böses tun. Wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, bei der Evangelisation, dann ist der große Anstoß, wenn man das Wort Sünde verwendet, ja, ich habe noch nie was Böses getan. Das Wesen von Sünde ist nicht Böses zu tun. Was die Eva wollte, war nichts Böses. Sie wollte sein wie Gott. In Epheser heißt es, wir sollen Nachahmer Gottes werden. Es ist natürlich für ein Kind, dass es sein will wie der Vater. Es ist an sich nichts Böses. Sie wollte erkennen, was gut und böse ist. Es ist nichts Böses. Es sind alles gute Dinge, was die Eva wollte. Denn das Wesen von Sünde ist nicht Böses tun, sondern unabhängig von Gott zu sein. Die Substanz, wenn du Substanz, das Wesen von Sünde ist, unabhängig von Gott zu sein. Ich möchte all das Gute erleben, aber ohne Gott. Sie hätte auch von Gott haben können, dass sie so sein wird wie er. Sie hätte auch vom Heiligen Geist empfangen können, dass sie Gutes und Böses erkennt. Und so ist es auch in unserem Leben. Die Versuchung ist nicht, Böses zu tun. Nein, die Versuchung ist, Gutes zu wollen, aber unabhängig von Gott. Gutes zu wollen, aber nicht von Gott es zu erwarten. Im Neuen Testament lesen wir auch von diesem Vorgang, und zwar in 1. Korinther 3, auch 3,1. Und zwar, wie Paulus zu den Korinthern beschreibt, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber jetzt auch noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Wow. Da beschreibt Paulus, dass er zu den Korinthern, das waren wiedergeborene Christen, und er hat zu ihnen nicht geistlich reden können, denn sie haben die geistige Ebene verlassen und sind auf fleischliche Ebene haben sie gehandelt. Wenn die Bibel Fleisch verwendet, dann ist es immer eine Kombination zwischen Körper und Seele. Und da steht das, nicht zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen, zu Unmündigen in Christus, zu Kleinkindern, zu Unerfahrenen. Die Offenbarung von Christus ist, dass Christus in uns lebt und somit die Fülle Gottes in uns lebt. Dass dadurch die Fülle Gottes war in Christus und Christus ist in unser Leben gekommen. Christus erlebt in uns. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Wir leben nicht mehr nur mehr als normale Menschen. Wir sind eine neue Art von Menschen. Eine neue Schöpfung. Geboren aus Gottes Geist. Und der Feind, er versucht uns immer wieder herunterzuholen. Und es ist ungefähr so wie bei den Krabben. Ihr habt das einmal gelesen. Und zwar, wenn du Krabben anscheinend in einem Aquarium hast, dann musst du, die Höhe von deinem Aquarium muss nie höher sein wie so 20, 30 Zentimeter. Und zwar, Krabben hätten die Fähigkeit, so hoch zu springen oder zu schwimmen, aber wenn du da 5 oder 10 drinnen hast, sobald einer hochkrabbelt, zieht jemand den runter. Und ungefähr so geht es uns auch. Wir möchten unsere hohe Bestimmung erfüllen, aber es zieht uns immer wieder was runter. Ach, schau dich an. Du bist doch nichts Besseres. Ja, wir sind nichts Besseres. Es ist alles nur durch die Gnade Gottes. Aber Gott hat sein Bestes gegeben, um in mir zu leben. Ja, schau dir an, welche Fehler du machst. Ja, ich weiß, dass in meinem Fleisch ist nichts Gutes, sagt Paulus. Aber in meinem Geist bin ich perfekt. In meinem Geist bin ich heilig. In meinem Geist bin ich untadelig. Mein Geist kann nicht sündigen. Mein Geist ist versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Und es ist die Bestimmung Gottes, dass ich nun im Geist wandle. Denn wir lesen das, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Wenn wir nur nach der Gesinnung des Fleisches leben, ist die letzte Konsequenz Tod. Aber das Leben im Geist ist gekennzeichnet durch Leben und Frieden. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, vor allem in Zeiten, wie wir es jetzt erleben, wo alles versucht, uns runterzuziehen, wo alles versucht, nur auf natürliche Art und Weise zu argumentieren, dass wir im Geist leben. Und wie machen wir das, wie wir heute gehört haben? Durch Anbetung, durch Gemeinschaft mit Gott, durch Offenbarung Gottes. Dass wir den seelischen, den menschlichen Bereich verlassen und nach unserem Geist leben. Denn wenn diese Erkenntnis mangelt, dann werden wir zugrunde gehen. Denn all das ist in unserem Geist abgelegt. Und nun ist es an uns, all das auszugraben, was in unserem Geist schon jetzt vorhanden ist. Wir werden nicht irgendwann, sondern wir sind jetzt schon, aber entdecken in unserer Seele mehr und mehr. Wir werden erneuert in unserem Denken, damit was jetzt schon in unserem Geist sich ausbreitet auf unser gesamtes Sein. Danke, Jesus. Ich möchte jetzt zum Schluss noch beten und ich möchte wirklich unseren Geist segnen und euren Geist, meinen Geist und dass wir wirklich den Sieg und diese Freude und diesen Frieden erleben, was Gott für uns geplant hat. Und dass sich echt unser Geist erhebt über unsere Seele. Amen. Danke, Vater, für dein Wort, dass du uns Offenbarung und Erkenntnis schenkst, wer wir sind. Herr, danke, dass wir vom Neuen geboren sind und dass wir nun deinen Geist empfangen haben. Herr, danke, dass alles in uns abgelegt ist, was wir in diesem Leben brauchen. Alle geistlichen Segnungen, sie sind in unserem Geist verfügbar. Und ich bete jetzt in Jesu Namen, dass sich unser Geist, dass sich dein Geist erhebt über deine Seele. Dass sich dein Geist erhebt über deine Umstände. Dass sich dein Geist erhebt über deine natürlichen Sinne. Und dass er die Position einnimmt, die was Gott ihm gegeben hat. Ich danke dir, mein Geist, dass du unsere Seele sättigst. Dass du sie sättigst, dass sie keinen Mangel hat. Und dass du in unseren Körper lebst, dass du dich um unseren Körper kümmerst, dass du ihn sozusagen pflegst, dass du hältst ihn in Stand und dass wir dadurch großen Segen erleben in Jesu Namen. Amen.